Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie wieder gekommen sind, auch an diesem schönen Sommertag, dass wir über eine bestimmte Frage nachdenken können. In Amerika war ein Indianer, ein Häuptling, der nun seine Mannen versammelte. Und die waren so im Halbkreis um ihn herum. Und da fragt einer der Indianer und sagt: Du großer Häuptling, wie wird der kommende Winter werden? Naja, überlegt der Häuptling, das war ein weiser Mann, er denkt, sage ich, das wird ein milder Winter, dann sind meine Kameraden zu faul und werden kein Holz sammeln. Also was sage ich? Es wird ein langer und ein harter Winter werden. Dann werden sie auch fleißig sein und viel Holz sammeln. Und so gab er auch diese Antwort. Und nun beobachtete er die kommende Zeit, es kam der Herbst, der war sehr mild, die Sonne schien, ein äußerst warmer Herbst, und dann kam der Winter heran und das sah ähnlich aus, und nun kriegte er irgendwie doch mit der Angst zu tun. Er dachte, was habe ich jetzt meinen Leuten gesagt? Ich stelle fest, es wird ja gar nicht so. Dann nahm er sein Pferd und ritt zur nächsten meteorologischen Station und fragte dort die Wissenschaftler und sagte diesem Chef dort: Großer weißer Bruder, wie wird der kommende Winter werden? Naja, sagt er, es wird ein harter und ein langer und ein kalter Winter werden. Oh, sagt er, gut. Wie habt ihr das rausgekriegt? Sicherlich durch eure Satelliten und durch eure Messsonden und durch all das, was ihr da so aufgebaut habt. Nein, nein, sagt er, ganz einfach. Wir haben die Indianer beobachtet und... Die sammeln Holz wie die Verrückten. Es wird ein kalter Winter werden. So sehen wir, kann sich Information im Kreise drehen, und das ist nicht gut. Wir brauchen Information von außen. Wir brauchen Information, die neu ist, die trägt, die gültig ist. Das ist das, worauf wir aus sind. Darum haben wir auch viele Fragen mitgebracht. Und wir brauchen Antworten, die nicht aus uns selbst kommen, sondern die von außen kommen, die verbindlich sind und die wahr sind. Und so wollen wir heute uns mit dieser Frage beschäftigen: Was ist Zeit und was ist Ewigkeit? Ja, was ist eigentlich Zeit? Wir haben sicherlich alle schon mal darüber nachgedacht. Meine Uhr zeigt auch eine Zeit an. Das können wir alles messen. Aber was ist Zeit wirklich? Augustinus wurde einmal gefragt: Was ist Zeit? Wenn mich jemand fragt, weiß ich es. Will ich es einem Fragenden erklären, so weiß ich es nicht. Das war seine Antwort. Anderthalb Jahrtausende später konnte der englische Philosoph und Mathematiker zu dieser Antwort des Augustinus nur seine eigene Frustration dazusetzen, indem er sagte: Es ist unmöglich, über die Zeit nachzudenken, ohne von der Empfindung der Begrenztheit menschlicher Intelligenz überwältigt zu werden. Also, auch er konnte letztlich keine Antwort geben. Wir sehen, all die Bemühungen, eine Antwort zu finden, scheitern offenbar. Wir haben uns also heute Abend etwas vorgenommen, was wir gar nicht lösen können. Sieht so aus. Und doch möchte ich jetzt schon die Antwort geben: Wir werden zum Ziel kommen. Ich halte nie einen Vortrag, bei dem ich nicht am Ende das Ziel sage, dass wir das Ziel erreichen. Wir werden das Ziel erreichen. Am Ende werden wir wissen, was Zeit ist. Aber wir müssen uns ein Stück dorthin arbeiten. Das geht nicht so auf einmal. Weil wir gesehen haben, Zeit ist offenbar doch etwas sehr Schwieriges. Das müssen wir erstmal in den Griff bekommen. Und wenn wir zur Ewigkeit kommen, erst recht. Das ist ja nochmal eine Steigerung im Schwierigkeitsgrad. Und wir wollen auch wissen, was Ewigkeit ist. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Offenbar haben wir alle diese Frage. Und ich glaube, es ist eine äußerst wichtige Frage, die wir durch unser Leben mitschleppen. Und wir wollen in diesem Leben die Antwort darauf haben. Zunächst einmal möchte ich Zeit behandeln aus der Sicht der Physik. Aus der Sicht der Physik ist Zeit eigentlich recht leicht zu beantworten, was das ist. Die Zeit gehört nämlich zu einem Basissystem von 7 Grundeinheiten in der Physik überhaupt. Diese sieben Grundeinheiten bilden ein Basissystem für die gesamte Physik. Und das sind die folgenden Größen: Länge, Masse, Stromstärke, Temperatur, Stoffmenge, Lichtstärke und Zeit. Alle anderen Größen, die wir in der Physik haben, werden abgeleitet von diesen sieben Grundgrößen in irgendeiner Kombination. Also zum Beispiel die Geschwindigkeit, das ist Meter pro Sekunde oder Kilometer pro Stunde, also Länge durch Zeit. Damit ist festgelegt, was Geschwindigkeit ist. Oder wenn wir eine Fläche bemessen wollen, dann ist das Länge mal Länge, gemessen in Quadratmetern. Es gibt nun einige Größen in der Physik, die sind etwas komplizierter. Zum Beispiel die Kraft hat die Einheit Kilogramm mal Meter durch Sekundenquadrat. Ich weiß nicht, ob sich das jemand vorstellen kann. Kilogramm mit Meter multipliziert und durch Sekundenquadrat geteilt. Was ist das eigentlich? Eine ganz neue Einheit. Nun, wenn man das nicht genau weiß und sich nicht vorstellen kann, hat man einen guten Trick in der Physik erfunden, dann bekommt das einfach einen neuen Namen. Und dann wird es wieder einfach. Und so heißt die Einheit der Kraft ein Newton. Und damit sind wir das Problem los. Jetzt wissen wir, was die Einheit der Kraft ist. Und genauso auch bei der Energie, da sagen wir, das ist ein Joule. Auch kompliziert, die eigentliche Einheit, das wäre Kilogramm mal Meter Quadrat durch Sekundenquadrat. Viel zu kompliziert. Und beim Druck sieht es ähnlich aus. Newton, haben wir schon kennengelernt, durch Quadratmeter. Das ist die Einheit des Druckes. Und dann gibt es auch einen neuen Namen, das sind meistens irgendwelche Physiker. Und so heißt dann diese Einheit Pascal. Also Pascal ist die Einheit des Druckes. Aber kehren wir jetzt zurück zur Zeit. Wir wollen uns ja mit der Zeit näher beschäftigen. Was ist Zeit? Die physikalische Einheit der Zeit ist die Sekunde. Früher wurde sie als der 86.400. Teil eines mittleren Sonnentages definiert. Also man musste den mittleren Sonnentag in 86.400 Teile zerhacken und hatte mal eine Sekunde. Auch ein bisschen kompliziert. Wie macht man das? Wie zerhackt man das? Das Zerhacken ist noch gar nicht mal das Problem. Das größere Problem ist, dass der Sonnentag nicht konstant ist. Und darum hat man den mittleren Sonnentag genommen. Aber auch der mittlere Sonnentag ist nicht gleichbleibend. Der ändert sich von Jahrhundert zu Jahrhundert, wenn man ganz genau misst. Also auch keine gleichbleibende Größe. Und so kam man auf die Idee, dass man eine Definition für die Sekunde macht, die unabhängig ist von der Sonne. Und da hat man im Jahre 1967 auf der 13. Generalkonferenz für Maß und Gewicht beschlossen, was nun ab sofort eine Sekunde sein soll. Und das will ich Ihnen einfach mal sagen. Merken Sie es ganz genau. Eine Sekunde ist das 9.192.631.770-fache einer charakteristischen Schwingung im Cäsiumatom. Jetzt wissen Sie ganz genau, was eine Sekunde ist. Genauer lässt es sich nicht beschreiben. Nicht? Und diese Zeit, die wird gemessen mit Atomuhren. Was muss man also machen? Man muss also die Anzahl der Schwingungen zählen und wenn man diese Zahl hat, ich will sie jetzt nicht nochmal wiederholen, dann hat man genau eine Sekunde. Nun, da wir nicht so schnell zählen können in einer Sekunde, macht das eine Maschine, ein Gerät, nämlich die Atomuhr. Und mit Atomuhren kann man sowas messen. Wir in Braunschweig bei der PDB haben sogar die genaueste Atomuhr der Welt stehen. Diese Atomuhr hat eine Ganggenauigkeit, die so groß ist, dass diese Uhr, wenn es diese Zeit auf der Erde je geben würde, in 5 Millionen Jahren nur eine Sekunde Abweichung hätte. So genau geht diese Uhr. Übrigens, wir alle bekommen die Zeit von dieser Uhr. Diese Uhr, die ich hier, meine Armbanduhr habe, kommt auch daher. Die habe ich irgendwann mal am Radio gestellt und übernommen. Und Radio und Fernsehen übernehmen diese Zeit von der Atomuhr. Und so haben wir alle in der Bundesrepublik von dieser Uhr ausgehend alle die gleiche Zeit. Wenn unsere Uhren ein bisschen vorgehen oder nachgehen, dann muss man das immer wieder mal korrigieren. Aber das Normal, das Zeitnormal, das per Gesetz festgelegt ist, kommt von dieser Atomuhr. Wir sehen also, die Zeit können wir sehr genau messen. Jetzt fragen wir uns natürlich, ja, müssen wir denn die Zeit so genau haben? Braucht man das? Ich will mal ein Beispiel nennen, eine Anwendung. Als man die Voyager-Sonden durch unser Planetensystem geschickt hat, die Aufnahmen machen sollten von den Monden in unserem Planetensystem, da sollte die Raumsonde Voyager 1, nachdem sie 2 Milliarden Kilometer zurückgelegt hatte, Aufnahmen von dem größten Saturnmond machen, von dem Titan. Und es ist bekannt und bemerkenswert, dass der Zielpunkt nur um 19 Kilometer verfehlt wurde, bei dieser riesigen Entfernung. Ein Zeitfehler von nur einer Tausendstel Sekunde hätte eine Kursabweichung von Hunderten von Kilometern bedeutet. So genau kommt es darauf an, dass man die Raketen steuert und dann entsprechend positioniert, damit man genau die Kamera in die richtige Richtung bekommt und dann diese schönen Farbfotos gewinnt, die wir dann in den Zeitschriften überall sehen. Also, wir können sagen, dass es diese Aufnahmen gibt, hängt grundlegend davon ab, dass wir die Zeit so genau messen können. Die Zeitmessung hat weiterhin eine ganz große Bedeutung bei der Navigation. Das war auch früher so. Früher, wenn die Schiffe unterwegs waren, da musste man mit Hilfe der Zeitmessung errechnen, wo man sich gerade befand mit dem Schiff. Und da hat es einige Probleme gegeben. Die englische Flotte verlor zum Beispiel im Jahre 1691 mehrere Schiffe, weil die Navigationsmethoden der Schiffe nicht ausreichten. Sprich, weil die Zeitmessung nicht genau genug war. Im Jahre 1707 kam es noch schlimmer. Ein aus Richtung Gibraltar kommendes Geschwader war 12 Tage unterwegs und man glaubte, sich vor der Bretagne zu befinden. Aber westlich von Cornwall liefen die Schiffe auf die Scilly-Inseln auf. Der Verlust war gravierend. 4000 Mann kamen dabei um. Man wusste nicht mehr, wo man war. Und da kamen die Engländer auf eine grandiose Idee. Sie haben gesagt, jetzt ist Schluss damit. Wir brauchen genaue Navigationsinstrumente. Wir brauchen eine Uhr, die für die Seefahrt geeignet ist, damit die Seeleute ausrechnen können, wo sie sich gerade befinden. Das wurde dann in einem Preisausschreiben durchgeführt, das vom englischen Parlament bestätigt wurde, in Gang gesetzt wurde und man setzte einen Preis aus. Wer eine bestimmte Genauigkeit erreicht, der bekommt 10.000 Pfund, entsprechend bei größerer Genauigkeit 15.000 Pfund und wer auf einen halben Längengrad genau positionieren kann mit seiner Uhr, der bekommt 20.000 Pfund, auf viel Geld. Ein junger Mann, 21 Jahre alt, der nahm die Herausforderung an. Das war der junge John Harrison. Er sagte, ich werde diese Uhr bauen. Und er begann und konstruierte und baute. Seine erste Uhr wog 35 Kilo. Dann baute er eine zweite, die noch genauer war. Die war dann 1739 fertig. Die wog 50 Kilo. Er baute eine dritte. Und schließlich im Jahre 1759 war endlich die vierte Uhr fertig. Die hat er dann abgegeben, hat gesagt, so, diese Uhr, die tut es. Es wurde eine Probefahrt gemacht und der Captain sagte, wo wir sind, aber die Uhr sagte anders. Was sich herausstellte, die Uhr hatte recht. Also, John Harrison hatte die Sache gewonnen. Aber es dauerte noch 11 Jahre, bis er seinen verdienten Preis bekommen hat. Er war inzwischen 76 Jahre alt geworden. Wir sehen, das englische Parlament hat auch eine Bürokratie im Hintergrund, und deren Zeit ist nicht vernachlässigbar. Aber er ist damit zum Ziel gekommen. Die kleinste Zeitspanne, die wir überhaupt kennen, ist die Lebensdauer bestimmter Elementarteilchen, die nur für den billionsten Teil einer Milliardstel Sekunde existieren. Dann sind die schon wieder zerfallen. So kurze Zeiten gibt es in der Physik. Die längste Zeit, die wir überhaupt kennen, ist die Zeit, die vergangen ist, seit der Schöpfung der Welt. Jetzt haben wir die längste und die kürzeste Zeitspanne. In der Physik gibt es eine ganze Reihe von Zeitkonstanten, also wie lange ganz bestimmte Vorgänge dauern. Zum Beispiel die Periodendauer des sichtbaren Lichtes bei einer Wellenlänge von 600 Nanometern, das liegt im sichtbaren Bereich, da ist die Zeitkonstante 2 Billiardstel Sekunden. So schnell schwingt also das Licht. Oder wenn wir die Schwingungsdauer eines Pendels nehmen, das gerade einen Meter langen Faden hat, dann ist die Schwingungsdauer sehr genau 2 Sekunden. Überall gibt es Zeitkonstanten in der Astronomie, auch in der Biologie. Zum Beispiel der Herzschlag einer Spitzmaus sind 0,06 Sekunden. Bei Menschen ungefähr eine Sekunde und beim Wal dauert ein Herzschlag 4 Sekunden. Aber dafür ist das Herz eines Wales auch so groß wie ein Pferd. Das können Sie nachlesen im kleinen Buch, wenn Tiere reden können. Da erzählt der Wal das selbst. Von sich selbst, von seinem Herzen, von seiner Niere und von seiner Fluke und von all diesen Dingen. Wir sehen also, Zeit spielt also überall eine große Rolle. Wenn wir über Zeit reden, dann möchte ich jetzt ein Zitat nennen von dem Nobelpreisträger Erwin Schrödinger, der einen Aspekt der Zeit genannt hat, der über die Physik hinausweist. Und er hat gesagt, denn die Zeit ist wahrlich unser gestrengester Herr, indem sie das Dasein eines jeden von uns in enge Grenzen zwängt, 70 bis 80 Jahre, wie im Psalm 90 zu lesen ist. Hiermit hat er eine Brücke gebaut, von der Physik zum Psalm 90. Wenn wir uns informieren wollen, was Zeit ist, dann können wir mancherlei Bücher nehmen. Können wir Bücher der Philosophie nehmen, der Biologie, der Psychologen. Alle haben irgendwas einmal über Zeit geschrieben. Und ich habe mancherlei Bücher gelesen. Aber ich habe festgestellt, bei der Beurteilung der Zeit habe ich die besten Aussagen gefunden, die man nachprüfen kann im eigenen Leben, nur in einem einzigen Buch. Und das ist die Bibel. In der Bibel wird uns wirklich gesagt, was Zeit ist. Und zwar ganz besonders für uns persönlich. Was ist Zeit für mich? Was ist Zeit für uns alle? Habe ich nirgendwo so gefunden wie in der Bibel. Die Griechen hatten die Auffassung, dass die Zeit ein Rad ist. Dieses Rad dreht sich und sie haben gesagt, die Ereignisse sind wiederkehrend. Und das stimmt ja gar nicht. Sie kehren nicht wieder. Das waren philosophische Auffassungen zur Zeit. Viele Menschen haben darüber nachgedacht. Aber hier in der Bibel erfahren wir wirklich, was Zeit ist. Warum finden wir in der Bibel als einzige Quelle die Information, was Zeit ist? Warum? Hat eine ganz einfache Begründung. In der Bibel spricht derjenige, der die Zeit gemacht hat. Die Zeit ist ja nicht irgendwie da. Die Zeit ist gemacht worden. Es gab sozusagen eine Zeit, muss ich jetzt sagen, in Gänsefüßchen, da gab es keine Zeit. Vorher gab es überhaupt keine Zeit, war gar nicht da. Dann ist die Zeit geschaffen worden, dann ist die Zeit da. Und in der Bibel steht, dass dann irgendwann einmal die Zeit aufhören wird. Wir leben also in einem ganz besonderen, einem ausgezeichneten Bereich, nämlich in dem Bereich, in dem es Zeit gibt. Das kann uns natürlich niemand sagen, denn niemand hat die Zeit gemacht als der eine, der sie wirklich gemacht hat. Und das ist der Schöpfer. Und so tun wir gut daran, wenn wir Tieferes, Näheres, Genaueres über die Zeit wissen wollen, dass wir ihn befragen in seinem Buch. Dieses Buch, die Bibel, ist das beste, das grandioseste Buch, das es überhaupt gibt. Ich schätze, ich liebe kein Buch so sehr wie dieses, weil ich hier auf alle meine Fragen Antworten gefunden habe. Als ich mich einmal entschieden habe, für diesen Gott ganz persönlich mit ihm zu leben, da habe ich in dieses Buch einmal reingeguckt, etwas mehr. Und da habe ich gestaunt, über welche Dinge die Bibel spricht, welche Aussagen darin vorkommen. Das waren alles meine Fragen, die standen da drin. Ich fand die Antwort. Und da habe ich immer gestaunt, was, das steht auch da drin? Das ist ja genau meine Frage. Hier ist die Antwort. Und dann habe ich mir Farbstifte gekauft. Und diese Bibel von vorne bis hinten angemalt. Meine Bibel besteht fast nur noch aus Farben. Entweder sind die Seiten abgenutzt oder es ist alles mit Farbe markiert. Die Bibel ist ein Arbeitsbuch und nichts anderes, so möchte ich es einmal sagen. Da finden wir die Antworten auf unsere Fragen. Das habe ich gefunden. Darum schätze ich dieses Buch in so besonderer Weise, weil wir auch die Fragen darin finden. Und da finden wir alle Antworten präzise vor. Und das wollen wir heute Abend uns mal ein Stück weit ansehen, was die Bibel uns sagt. Nie wäre ein Philosoph darauf gekommen, nie irgendein Wissenschaftler, das uns so zu sagen, was die Bibel uns über Zeit sagt. Dort finden wir alles. Zunächst einmal wird uns mitgeteilt, dass die Zeit, die wir zur Verfügung haben, etwas Einmaliges ist. Einmal nur bekommen wir Zeit zugeteilt. Nie wieder. Einmal nur. Im Buche Hiob, im ältesten Buch der Bibel, da steht, der Mensch vom Weibe geboren lebt kurze Zeit. Er geht auf wie eine Blume und fällt ab. Flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Er hat seine bestimmte Zeit. Die Zahl seiner Monden steht bei dir. Du hast ein Ziel gesetzt, das wird er nicht überschreiten. Wichtige Aussage. Hier wird uns ein Maß an Zeit zugeteilt und hier steht, das werden wir nicht überschreiten. Wichtig, wenn wir das erstmal erkennen. Der Jesus greift diesen Gedanken auf in der Bergpredigt, indem er sagt, wer ist unter euch, der seines Lebens Länge eine Spanne zusetzen kann? Ich habe viel nachgedacht über dieses Wort und habe gestaunt, wie präzise das formuliert ist. Denn dieses Wort beinhaltet ja, dass niemand da ist, der seine Zeit verlängern kann. Aber können wir verkürzen? Oh ja, durch Alkohol, durch Nikotin, durch eine Lebensweise, die das Leben beeinträchtigt, können wir unser Leben sehr wohl verkürzen. Und so finden wir hier diese Aussage in einem ganz einfachen Satz formuliert, sagt uns, wir können unser Leben nicht verlängern, durch nichts. Und wenn wir jedes Jahr 3 Kuren machen würden und wenn wir die gesündesten Gemüsearten essen würden und was wir alles tun würden, dann würden wir dieses Maß, das uns Gott an Zeit zugeteilt hat, nicht um eine Sekunde verlängern können. So genau wird uns das hier mitgeteilt. Friedrich von Bodelschwingh sagte darum auch, alles ist heilsam, was uns daran erinnert, dass die Zeit ein Ende hat. Das ist ein ganz wichtiger Gedanke und diesen Gedanken will die Bibel uns auch lehren. Und im Psalm 90, Vers 12, den wir ja vorhin schon namentlich gehört haben, da steht ja dieser ganz bemerkenswerte Satz, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Wie wird man klug? Durch die Zahl der Semester? Durch die Art des Studiums oder was wir alles lesen? Klug wird man, wenn man bedenkt, dass man sterben muss. Das macht uns klug. Das wird uns hier gesagt. Wenn wir das bedenken, dass wir sterben müssen, dass unser Leben ein Ende hat, dann werden wir klug. Warum werden wir klug? Weil wir daraufhin unser Leben korrigieren werden. Wir werden unserem Leben eine Wende geben und das wird heilsam sein. Damit wir dann, wenn wir am Tal des Todes ankommen, sagen können, wir haben es richtig gemacht. Ich habe darum für mich herausgefunden, ich möchte heute mein Leben, meine Zeit so einsetzen, dass ich 5 Minuten nach meinem Tode nicht sagen möchte, hättest du es doch anders gemacht. Ich möchte es heute so leben. Und ich glaube, das können wir alle nachvollziehen, das wollen wir sicher alle. Wir gehen alle einmal durch den Tod durch. Und dann wollen wir nicht bereuen, hättest du das doch ganz anders gemacht. Wir wollen dann doch sagen, ja, das war richtig. Das Großartige, was wir erleben an diesem Abend, dass wir alle noch ein Stück Zeit vor uns haben, wir können unserem Leben diese Wende geben. Dass wir dann sagen können, im Tal des Todes, ich habe es richtig gemacht. Also wir sehen, was für Konsequenzen das hat, wenn wir diesen einen einzigen Satz der Bibel befolgen, dass wir erkennen, dass wir sterben müssen und daraus die Konsequenz ziehen. Das ist ganz wichtig. Ich möchte einige Aspekte der Zeit nennen, einige Eigenschaften, die wichtig sind, wenn wir über Zeit nachdenken. Zeit ist nicht speicherbar. Wir können mit unseren Computern heute große Mengen an Daten speichern und wir können die irgendwann ablegen, diese Dateien auf Magnetbändern oder Platten oder sonst etwas und können zu irgendwelcher Zeit diese Daten wieder verfügbar machen, weil sie gespeichert sind. Das geht mit der Zeit nicht. Zeit läuft kontinuierlich ab, ohne Aufhalten. Zeit ist nicht speicherbar. Zeit ist auch nicht verleihbar, so wie eine Hausfrau vielleicht einen Pfund Zucker der Nachbarin leihen kann und irgendwann mal zurückbekommt, vielleicht auch nicht. Das gibt es alles. Bei der Zeit ist das nicht möglich. Zeit können wir nicht ausleihen. Die Zeit ist für jeden gleich lang pro Tag. Unabhängig davon, ob wir der amerikanische Präsident wären oder sonst wer oder der Bundeskanzler Deutschlands oder derjenige, der wir gerade heute Abend hier sind. Jeder hat das gleiche Maß an Zeit pro Tag. Wir können das einmal so ausdrücken. Wir sitzen alle auf einem Fließband, auf dem Fließband der Zeit. Dieses Fließband wird nie angehalten. Jedenfalls vorläufig nicht, würde ich mal sagen. Wir sitzen da drauf und fahren auf dem Fließband der Zeit. Und das wollen wir uns einmal ganz praktisch vorstellen. Wir sitzen auf diesem Fließband der Zeit mit einem ganz dicken Gurt angeschnallt, ganz fest. Warum? Müssen wir uns das so vorstellen. Niemand kann den anderen überholen. Wir können nicht sagen, jetzt überhole ich den anderen mal um eine Stunde. Geht nicht. Alle durchlaufen wir mit gleicher Geschwindigkeit die Zeit. Wir sind fest angeschnallt und fahren auf dem Fließband der Zeit dahin. Egal, wer wir sind. Eine wichtige Sache. Und die Geschwindigkeit des Ablaufs der Zeit ist fest eingestellt, kann niemand verändern. Das geht nur in Science Fiction. H.G. Wells hat einen Roman geschrieben, Die Zeitmaschine. Da hat jemand eine Maschine erfunden, in diesem Roman, das ist natürlich ein Science Fiction Roman, eine Maschine, wenn man sich dort reinsetzt und einen Ganghebel betätigt, dann kann man schnell oder langsam durch die Zeit fahren. Und das ist auch verfilmt worden. Und da sitzt dann der Erfinder in seiner Maschine drin und fährt jetzt durch die Zeit. Und da sieht man zunächst eine Kerze, wie die Kerze in Sekundenschnelle abbrennt, wie ein Tag verfliegt. Man sieht, wie die Sonne sich bewegt vom Aufgang bis zum Niedergang in wenigen Sekunden, weil er entsprechend die Geschwindigkeit eingestellt hat. Und die ganze Wirklichkeit, das ist das Besondere dieser Maschine, spielt einfach mit. Die ganze Wirklichkeit läuft nach diesem Rhythmus ab. Und jetzt fährt er wieder mal ein Stück schneller und irgendwann steigt er aus und sieht viele Leute dort, dort wo er gewohnt hat. Und er merkt, die kenne ich ja alle gar nicht. Doch einer, sieht er, der kommt mir bekannt vor. Er geht auf ihn zu und sagt, wir kennen uns doch. Dann sagt er, ja, weiß ich nicht, wieso, wer sind Sie? Und dann stellt sich heraus im Gespräch, das ist der Sohn eines Freundes, der also zu späteren Jahren lebt. Und dann setzt er sich wieder rein, fährt einige tausend Jahre vorwärts und nachher wieder zurück zu seinem Ausgangspunkt. Das ist Science Fiction. Das kann niemand. Zeit ist nicht zu überholen. Aus der Zeit kann man sich auch nicht ein Stück ausklinken, wie das zum Beispiel Thomas Donaldson in Kalifornien verspricht. Da kann man hingehen und kann sich einfrieren lassen in flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad. Ein Team von 10 Ärzten pumpt das Blut raus und es kommt eine Kühlflüssigkeit hinein und es werden so einige Vorbereitungen gemacht und dann geht es hinein in diesen Kälteschlaf bei minus 196 Grad. Das tun einige Leute für viele Dollars, wenn sie glauben, sie haben eine unheilbare Krankheit. In 20 Jahren wird man diese Krankheit vielleicht heilen können. Dann wollen sie sich wieder auftauen lassen. Dann kommt diese Kühlflüssigkeit raus und das Blut wieder rein. Und dann können sie wieder leben und dann werden sie geheilt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, das ist nicht möglich. Weil wir dem Phänomen Zeit, wie der Schöpfer das gegeben hat, kein Schnippchen schlagen können. Sondern die Zeit läuft kontinuierlich ab. Niemand kann aussteigen von diesem Fließband, von dem Fließband der Zeit. Wenn wir mehr nachdenken wollen über Zeit, dann möchte ich Ihnen heute einen völlig neuen Gedanken vortragen. Der ist so neu, ich habe ihn noch nirgendwo publiziert. Aber Sie können prüfen, ob es stimmt. Woran prüft man etwas, ob es stimmt? An einem Maßstab, der unvergänglich ist. An einem Maßstab, der bleibend ist. Daran kann man das prüfen. An der Bibel. Ich habe festgestellt, dass Information und Zeit etwas Vergleichbares sind. obwohl sie eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Was hat Information mit Zeit zu tun, würden wir sagen? Gar nichts. Das sind doch völlig verschiedene Phänomene. Und doch, Zeit und Information haben etwas Gemeinsames. Nämlich 5 Aspekte. Und die will ich kurz erklären. Und darum erkläre ich erstmal, was ist Information anhand von 5 Aspekten. Information ist eine Mengengröße, erstens. Wir können sagen, ein Buch hat 100 Seiten, ein anderes hat 200 Seiten, nun entsteht doppelt so viel drin, doppelt so viele Buchstaben. Also ein Mengenmaß. Und das bezeichnen wir mit dem schönen Fremdwort Statistik. Das ist der statistische Aspekt der Information. Ganz einfach. Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt. Wenn wir ein Buch aufschlagen, dann merken wir, dass dort viele Buchstaben stehen. Die stehen aber nicht willkürlich dort, sondern die sind in einer ganz bestimmten Weise geordnet. Nämlich so, dass dabei Wörter der deutschen Sprache herauskommen. Haus und Hof und Mensch, alle möglichen Wörter finden wir dort. Und es sind alles Wörter, die wir auch in einem Duden oder einem Lexikon wiederfinden würden. Es sind Wörter der deutschen Sprache. Und mehr noch, diese Wörter sind auch nicht willkürlich aneinandergereiht, sondern sie gehorchen einer ganz bestimmten Grammatik. Nämlich unserer deutschen Grammatik, wenn wir gerade ein deutsches Buch zur Hand nehmen. Das wäre der zweite Aspekt der Information. Das ist der Aspekt der Syntax oder des Codes, wie wir sagen. Haben wir schon 2 Punkte. Jetzt kommt der dritte. Warum lesen wir ein Buch? Weil wir Information bekommen wollen. Wir wollen die Bedeutung wissen, die da drin steht. Den Inhalt. Und dieser Inhalt, den bezeichnet man mit dem schönen Fremdwort Semantik. Semantik heißt also die Bedeutung. Die Bedeutung dieser Information. Und wir wissen, dass Information auch immer eine Folge hat. Aufgrund von Information folgt eine Handlung. Das können wir schon nachprüfen an einem ganz einfachen Beispiel. Wenn eine Firma ein Waschpulver herstellt, dann bringen die einen Slogan raus und den verbreiten sie. Und die Hoffnung ist, dass wenn dieser Slogan verbreitet wird, dass dieses Waschpulver mehr gekauft wird als ein anderes. Das führen die ja immer wieder vor. Und das prüfen die auch. Also auf Information folgt Handlung. Und Handlung, da nehmen wir, gibt es auch ein schönes Wort für, und das ist die Pragmatik. Pragmatik ist also die Handlung, die aufgrund von Information folgt. Da sind wir gleich durch, jetzt kommt noch ein schönes Wort, das ist die Apobetik. Die Apobetik ist das Ziel. Information wird immer gesendet, um ein Ziel zu erreichen. Ich schreibe einen Brief, weil ich den Empfänger erfreuen möchte oder ihm irgendwas mitteilen will. Wenn ich eine Postkarte schicke aus irgendeinem Urlaubsort, dann will ich dem Empfänger mitteilen, dass ich an ihn gedacht habe. Oder gratuliere zum Geburtstag. Ich habe ein Ziel, was ich verfolge mit meiner Postkarte. Und das ist bei jeder Information. Das Ziel ist eigentlich das Entscheidende. Das ist der wesentliche Punkt der Information überhaupt. Also jetzt haben wir 5 Aspekte, ich wiederhole sie nochmal. Statistik, Syntax, Semantik, Pragmatik, Apobetik. Jetzt haben Sie schon eine Informatikvorlesung gehört. In 5 Minuten und alles verstanden. Wunderbar. Jetzt werden wir das anwenden und werden das anwenden auf die Zeit. Das ist das, was ich herausgefunden habe, dass wir diese 5 Aspekte der Information bei der Zeit wiederfinden. Und das zeigt uns genau die Bibel. Und dann werden wir finden, was Zeit ist. Zunächst einmal der erste Aspekt der Information, das war die Statistik. Und der erste Aspekt der Zeit ist die Statistik. Das heißt, die Bibel sagt uns, dass die Zeit ein Mengenmaß ist. Hat einen Charakter, hat den Charakter einer Menge. Und dazu sehen wir uns mal einige Stellen der Bibel an, die uns das deutlich vor Augen führen. Da steht zum Beispiel in Hiob 7, 6 bis 7, meine Tage sind leichter dahingeflogen, dann eine Weberspule und sind vergangen, dass kein Aufhalten gewesen ist. Gedenke, dass mein Leben ein Wind ist. Merken wir, das ist statistischer Aspekt. Menge an Zeit. Und was wird gesagt? Die Menge an Zeit, die wir haben, ist knapp, ist kurz. Wie ein Wind. Wenn wir am Ende unseres Lebens angekommen sind, werden wir alle feststellen, dieses Leben war nur ein Wind. Wie ein Hauch ging das vorüber. Sehr schnell vergangen. Oder denken wir an Psalm 89, Vers 48, wo steht,
Gedenke, wie kurz mein Leben ist. Hier kommt es darauf an, auf diesen knappen, kurzen Aspekt der Zeit. Oder in Psalm 144, Vers 4, da steht, ist doch der Mensch gleich wie nichts. Seine Zeit fährt dahin wie ein Schatten. Wie von einem bewegten Gegenstand der Schatten dahin geht, so geht unsere Zeit dahin. Einem Schatten gleich. Das werden wir sehen, wenn unsere Zeit abgelaufen ist. Dann werden wir sagen, das war aber auch kurz. Ein Schatten, ein Wind, ein Hauch. Das sind die Bilder, die die Bibel vergleicht, um uns das Maß an Zeit anschaulich zu machen. Oder nehmen wir noch ein Beispiel dazu aus Psalm 39, Vers 6. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir und mein Leben ist wie nichts vor dir. Knapp, kurz. Ich staune manchmal, wie Leute eine ganz weite Planung haben, als würden sie 200 Jahre alt werden. So planen sie. Werden sie nie haben. Steht gar nicht zur Verfügung. Die Zeit ist knapp. Die Zeit ist kurz, die wir hier auf dieser Erde haben. Ich komme zum zweiten Aspekt der Zeit, das ist der syntaktische Aspekt, also die Grammatik der Zeit. Die Zeit hat eine Grammatik. Welches ist die Grammatik der Zeit? Und das können wir auch in der Bibel lesen. Wir brauchen grammatische Regeln im Umgang mit der Zeit. Wir brauchen Strategien für eine optimale Planung unserer Zeit. Das ist sehr wichtig, weil die Zeit knapp ist, weil diese Ressource nicht noch einmal zu bekommen ist. Müssen wir sehr genau mit umgehen. Wie gestalte ich mein Lebensprogramm? Das sind Fragen der Grammatik der Zeit. Die erste grammatische Regel für den Umgang der Zeit finden wir in den Geboten Gottes, nämlich in 2. Mose 20, Vers 9 bis 10. Da steht, 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Dinge beschicken, aber am 7. Tage, da sollst du kein Werk tun. 6 Tage Arbeit, 1 Tag Ruhe. Das ist das, was uns Gott als Regel verordnet, eine Regel, die gut ist. In der Französischen Revolution hat man versucht, von diesem Rhythmus abzuweichen. Man hatte einen 10-Tage-Rhythmus eingeführt. Schöpfungsmäßig sind wir überhaupt nicht angelegt darauf. Und dann hat man das später erkannt, und ist wieder zurückgekehrt zu diesem Rhythmus, 6 Tage Arbeit und 1 Tag Ruhe. Wir sehen also, das ist so grundlegend, so tief angelegt, diese Regel, dass das für alle Menschen gilt. Denn alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Darum gilt das für alle. Und jetzt möchte ich eine zweite Regel nennen, eine zweite grammatische Regel für den Umgang der Zeit. Die steht in der Bergpredigt. Die Bergpredigt sollten wir unbedingt gelesen haben. Öfter, würde ich sagen. Öfter sollte man sie lesen. Da stehen so viele und so tiefe und so grundlegende Gedanken drin, dass dort sehr, sehr viele Themen angesprochen sind. Und hier wird auch angeschnitten das Thema der Grammatik der Zeit. Obwohl das Wort Zeit überhaupt nicht vorkommt in diesem Satz. Der Jesus sagt dort nämlich, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Das ist eine Regel der Zeit. Was also sollen wir tun? Wir sollen das Reich Gottes, Gott selbst, seinen Sohn Jesus Christus, an Stelle Nummer 1 setzen in unserem Leben. Wenn wir das tun, steht hier, dann wird uns das andere zufallen, als Geschenk. Wird einfach so kommen. Wir werden es erleben. Ich hatte heute ein Gespräch mit jemandem, der sagte mir, wissen Sie, ich habe vor 12 Jahren Konkurs gemacht. War ich am Ende mit meiner Firma. Dann habe ich den Weg zu Jesus eingeschlagen und mein Leben wurde neu, mein Geschäft wurde neu und ich habe Überfluss. Mir geht's gut. Ich kann einen großen Beitrag immer wieder neu in die Mission geben. Geschenk. Ich weiß auch nicht, wie es kommt. Ich habe Gott an die erste Stelle gesetzt und erlebe einfach Segen. Und hier sehen wir, da hält jemand diese Regel ein, die hier steht, und man kann sie am Leben nachprüfen. Das ist das Wunderbare an der Botschaft der Bibel. Da ist alles nachprüfbar. Da ist nichts, was irgendwo im Verborgenen steht, was man nie nachprüfen kann. Der Jesus war einmal im Gespräch mit Gegnern. Und die hatten die theologische Frage, ist das eigentlich wahr, was du da sagst? Ist das von Gott? Kann das sein, die Bibel, nicht wahr? Hatten 1000 Fragen. Und er hat ihnen eine ganz einfache Anweisung gegeben. Hat gesagt, tut's doch einfach mal, was ich euch sage. Setzt das mal in die Tat um. Und dann werdet ihr sehen, dass diese Lehre von Gott ist. Das wird man prüfen können. Man kann man feststellen. Das ist keine Theorie. Der Jesus ist ein Praktiker. Er sagt uns gute, praktische Ratschläge für das Leben. Nicht, wie es die Philosophen sagen, was niemand nachmachen kann, ausführen kann, was in irgendwelchen Wolkenkuckucksheim erdacht ist, sondern der Jesus kennt den Menschen, er weiß, was er uns zumuten kann und er weiß, wie unser Leben gesegnet ablaufen kann. Und darum gibt er uns solche Ratschläge. Die können wir wirklich umsetzen. Das ist das Wunderbare daran. Und er sagt, wenn wir das tun, wenn wir unser Leben so orientieren, dass er diesen Platz 1 bekommt, dann werden wir Wunder über Wunder erleben. Also empfehle ich das zu tun, was der Jesus hier sagt. Die Bibel sagt uns das so, ich will es mal übersetzen, eine Form. Am Ende unseres Lebens wird unsere Zeit, die wir durchlebt haben, nach den grammatischen Regeln Gottes überprüft werden. Haben wir die grammatischen Regeln Gottes eingehalten, dann steht unter unserem Leben eine 1 drunter. Wenn nicht, eine 5. Wir sind durchgefallen. Unser Leben hat das Ziel nicht erreicht, wenn wir eine falsche Grammatik für unser Leben haben. Was tut man, wenn man in der Schule eine 5 bekommen hat? Nun, man setzt sich hin, korrigiert das, ändert das, lernt und kann das auch zu einer 1 bringen, ja, wenn man fleißig ist. Genauso auch hier, wenn wir spüren heute Abend, wir schreiben unser Leben mit einer völlig falschen Grammatik, mit der wir am Ende im Gericht Gottes durchfallen, dann können wir das korrigieren. Und können unser Leben nach der Grammatik Gottes schreiben und wir kommen durch. Und wir bestehen unsere Prüfung. Das ist das, was der Jesus uns sagt. Der Jesus sagt in der Bergpredigt, und das stellt er dort fest, es werden, in Matthäus 7, Vers 21 steht das, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Hier haben wir es, Grammatik Gottes. Nur derjenige kommt durch, der den Willen Gottes tut, der die Grammatik Gottes ausführt. Alles fromme Reden hilft gar nichts. Auch Bezeichnungen, dass manche sagen, ich bin Christ. Neulich sagte mir jemand, naja, wir sind auch Christen. Ich sagte, dann geht ihr sicher auch zur Kirche oder zum Gottesdienst. Nee, das gehen wir nicht, überhaupt nicht. Also sagte mir der Mann dann in dieser Familie, wenn ich ein gutes Konzert höre, dann ist das besser als ein Gottesdienst. Das sagt mir mehr. Nun ist der Christ, er meinte es, ist es nicht. Der geht ewig verloren. Der geht verloren, weil sein Leben mit einer falschen Grammatik geschrieben wird. Das ist das Problem. Und ich glaube, in unserem Land, in dem wir leben, überhaupt hier im westlichen Europa, glauben viele Menschen, dass sie Christen sind. Und zwar deswegen, weil sie irgendwann einmal vielleicht als Kind getauft worden sind.